Woche. Der Funk-Podcast über was die Woche wichtig war.
Diese Woche mit diesen Themen.
Friedrich Merz feiert Geburtstag.
Top und Flop der Woche.
Prozessauftakt gegen den Amokfahrer von Magdeburg.
Warum suchten alle Maxton Hall?
Und wie geht's eigentlich der deutschen Wirtschaft?
In diesem Podcast informieren wir, ordnen ein und wir sprechen auch über unsere persönliche Meinung.
Yeah! Was geht ab, Sissy? Hallo, formaler Handschüttler. Was geht ab? Was geht ab, 6-7?
Ich bin sehr froh, dass wir wieder zusammen mal hier sind. Es hat ein bisschen gedauert, weil du auf Reisen warst.
Es dauerte tatsächlich, ja. Aber wir sind back, Dream Team-mäßig. Na okay, es gibt viele Dream Teams. Aber ich würde sagen, wir starten mal direkt rein. Liebe Sissy, weil es ist eine Woche der, wie nennen wir es am besten, Geburtstagsfreude. Unser Bundeskanzler startet nämlich in ein neues Lebensjahr. Friedrich Merz ist am Dienstag 70 Jahre alt geworden. 300 Gäste waren am Start. Es gab unter anderem ein dickes Buffet und Jazz-Trompeter Till Brönner. Das beste Geschenk kam meiner Meinung nach wohl von der CDU-Fraktion selbst, überreicht von dem Fraktionsvorsitzenden, dem einzig wahren Jens Spahn. Die Fraktion schenkte Merz nämlich 3 Krawatten mit Tiermuster, die feiert er ziemlich, und zwar einmal mit Delfin, mit Elefant und mit Eichhörnchen. Und wer mitgezählt hat, der kennt, Merz hatte am 11.11. Geburtstag und das 1955, also eine doppelte Schnapszahl. Apropos Schnaps, der Karneval startete ja auch am 11.11. in Köln und unsere Co-Moderatorin Paula war da. Wie ihr unschwer hören könnt, geht Paula als Kelly Rowland in Begleitung von Rapper Nelly.
Ich liebe Paulas Fit richtig doll, aber von den beiden generell und deswegen auch ganz liebe Grüße nach Köln. Ich freue mich aber auch, die Gute bald mal wieder hier im Studio zu sehen. Und nochmal ganz kurz zu Merz. Ich musste mir, als ich das erfahren habe, dass er Geburtstag hatte, auf Witzbasis nochmal die Birthchart von Friedrich Merz anschauen. Das ist ja das, ne, Astrologie, was sind so deine 3 größten Sternzeichen, also Sonnenzeichen, Aszendent und Mond.
Ja,
und laut dem Internet ist Merz im Sternzeichen Skorpion und im Aszendent Steinbock. I mean.
Crazy.
Skorpion und Steinbock. Adrian, falls ihr das nicht sagt.
Tatsächlich.
Skorpione kriegen astrologisch oft den Ruf ab, dass die super controlling sind, sehr schwarz und weiß denken und manchmal ziemlich stur sind. Aber auf der anderen Seite sind Skorpione auch loyal und eigentlich total sensibel. Sie zeigen es eben nur nicht jedem. Und beim Steinbock ist es auch ähnlich. Viele finden, die sind erstmal sehr kalt und priorisieren auch ihre Karriere ziemlich dolle. Dafür sind Steinböcke aber auch sehr professionell und diszipliniert und sehr verlässlich.
Wow, wow, wow.
Heute kurz vor Redaktionsschluss kam noch ein Update rein, das vor allem uns junge Menschen betrifft und über das wir hier auch schon öfter gesprochen haben. Union und SPD haben sich geeinigt, wie der neue Wehrdienst aussehen kann. Da gab es ja in den vergangenen Wochen immer noch offene Punkte. Verteidigungsminister Boris Pistorius hatte in den vergangenen Wochen mehrfach Positionen dazu bezogen und auch bei uns in einer Sonderfolge mit unserem Kollegen Juri darüber gesprochen. In dieser Woche haben sich dann VertreterInnen beider Koalitionen zusammengesetzt und jetzt wurde eine Einigung verkündet. Zentrale Punkte sind folgende. Alle 18-Jährigen, die ab 2008 geboren sind, bekommen einen Fragebogen, um ihre Bereitschaft zum Wehrdienst abzufragen. Männer müssen den beantworten, Frauen können das freiwillig machen. Ab 2026 werden alle Männer, die ab dem 1. Januar 2008 geboren und volljährig sind, verpflichtend gemustert. Geplant ist auch eine Bedarfswehrpflicht. Das heißt, der Dienst wird also verpflichtend, wenn sich nicht genug Freiwillige melden. Dafür müsste dann aber bei Bedarf erstmal ein eigenes Gesetz beschlossen werden. Die anderen Punkte fließen jetzt in einen Gesetzesentwurf, über den dann der Bundestag abstimmen will. An dieser Stelle nochmal eine Empfehlung für unsere beiden Sonderfolgen. Da besprechen wir die ganze Thematik wirklich ausführlich. Jetzt würde uns aber interessieren, wie geht's euch damit? Schreibt uns gern eure Gedanken in die Kommentare.
Top der Woche.
Leute, jede Woche hat wie immer ihre Highlights und meine Jungs haben mir erzählt, die waren alle auf dem OG Kimo Konzert und dann Hanna aus der Redaktion meinte zu mir, sie war auf dem Nina Chuba Konzert. Beides am Wochenende hier in Berlin und laut den ganzen Gruppen, die da waren, sind beide Künstler extrem gut live, also extrem stark. Bei Kimo war ich selbst schon und bei Nina Chuba habe ich tatsächlich die Deluxe Box, aber das ist eine andere Geschichte. Aber ey, was geht derzeit in der Konzertwelt ab? Gefühlt jeder ist auf Konzerten gerade und das zeigt sich auch in Zahlen. Konzerte sind gerade einfach beliebt, vor allem in der Altersgruppe 20 bis 29. 2024 hat die GEMA Besuchsrekorde für Live-Konzerte gemeldet und die Zahlen für 2025 gibt es halt noch nicht. Es gab ganze 70 Millionen Konzertbesucherinnen. Laut mehreren Branchenverbänden wächst die Musikindustrie wieder und das ist ja immerhin ein Wirtschaftszweig, dem es offenbar gut geht. Wie es bei dem Rest der deutschen Wirtschaft aussieht, damit beschäftigen wir uns gleich. Aber die Konzerte als solche sind auf jeden Fall schon mal das Top der Woche für mich.
Flop der Woche.
Vielleicht habt ihr es am Rande mitbekommen. Im brasilianischen Belém ging diese Woche am 10. November die Weltklimakonferenz los und sie läuft auch noch bis zum 21. November. Mein Flop, oder eher der Verlierer der Woche, ist die gute alte Klimakatastrophe und irgendwie auch dieser Klimagipfel, der die Woche stattgefunden hat, weil man von dem einfach kaum was mitbekommen hat. Das Ding ist, Klima als Thema verliert in der Öffentlichkeit an Relevanz. Laut einer Studie des Umweltbundesamts ist der Klima- und Umweltschutz immer weniger Menschen in Deutschland wichtig. Sie untersuchen regelmäßig das Umweltbewusstsein der Deutschen. Zwar findet noch rund die Hälfte das Klima wichtig, aber das sind von Jahr zu Jahr weniger geworden. Viele BeobachterInnen aus Umweltverbänden und Wissenschaft waren in den letzten Jahren auch unzufrieden mit den Ergebnissen der Weltklimakonferenzen, weil aus ihrer Sicht zu wenig dabei rumkam. Es ginge in die richtige Richtung und der CO2-Ausstoß wird gebremst, aber das passiere einfach nicht schnell genug. Wenn es bei den aktuellen Maßnahmen bleibt, steuern wir Ende des Jahrhunderts auf fast 3 Grad globale Erwärmung zu. Aber es ist auch nicht alles schlecht. Zum Beispiel steigt der Ausbau erneuerbarer Energien global rasant an, vor allem in Asien.
In der nächsten News geht es um den Anschlag vom Magdeburger Weihnachtsmarkt im vergangenen Jahr. Wenn ihr euch mit dieser News nicht wohlfühlt, dann skippt gerne zum nächsten Thema. Sissi, woran denkst du, wenn du von Weihnachtsmarkt hörst?
Ich stelle mir das sehr kalt vor, sehr cozy, aber auch mausig, irgendwie winterlich. Es riecht süß. Ich bin auch jedes Mal ein bisschen traurig, wenn ich auf den Weihnachtsmarkt gehe, weil es oft einfach noch nicht so viele Alternativen für so glutenfreies Zeug gibt. Aber diesen süßen, frittierten Duft in der Nase ist einfach Premium.
Perfekt, ja. Bei mir ist es ähnlich. Aber es kommen auch bittere Erinnerungen und Sorgen auf. In den letzten Jahren gab es immer wieder Anschläge auf Weihnachtsmärkten. Doch vielleicht wird nun in einem Fall endlich für Gerechtigkeit gesorgt. In Magdeburg hat diese Woche einer der größten Prozesse der Nachkriegsgeschichte begonnen. Bisher zugelassen sind fast 180 Kläger, vor allem Nebenkläger, die durch etwa 40 Anwälte vertreten werden. Der Prozess ist so groß, dass das Landgericht Magdeburg extra eine Halle gemietet hat, um allen Platz zu schaffen. Es geht um den Anschlag auf den Magdeburger Weihnachtsmarkt vor knapp einem Jahr. Am 20. Dezember 2024 ist der Angeklagte Taleb A. mit einem Mietwagen über den Magdeburger Weihnachtsmarkt gefahren. Und dass er es war, hat er auch schon am zweiten Prozesstag gestanden. Mit bis zu 48 km/h ist er zwischen den Marktständen umhergefahren. In den 64 Sekunden, die er laut Generalstaatsanwaltschaft unterwegs war, wurden 5 Frauen im Alter von 45 bis 75 Jahren sowie ein 9-jähriger Junge getötet und über 300 wurden verletzt. Seit diesem Montag steht der 51-jährige Taleb A. vor Gericht. Bis März 2026 sind knapp 50 Verhandlungstage angesetzt. Wir wollten einen Eindruck von vor Ort haben und haben dafür Engin Haupt, Politikreporter vom MDR in Sachsen-Anhalt, gefragt, wie die Menschen in Magdeburg den Prozessauftakt wahrgenommen haben. Er selbst ist dort nämlich auch an fast allen 50 Tagen anwesend.
Viele verstehen nicht, warum für den Prozess so ein Aufwand betrieben wird. Die Sache ist ja eindeutig. Taleb A. ist am 20. Dezember mit einem Mietwagen durch den Weihnachtsmarkt gerast, hat 6 Menschen dabei getötet und mehr als 300 verletzt. Es gibt also keinen Zweifel an seiner Schuld und er selbst hat auch bereits zugegeben, dass er die Tat begangen hat. Für den Prozess werden trotzdem Steuergelder im Millionenbereich ausgegeben, allein für das Gerichtsgebäude, das man nur dafür in Magdeburg gebaut hat und das nach dem Prozess auch wieder abgebaut wird. Aber es ist eben eine rechtsstaatliche Pflicht, dieses Verfahren zu führen und es auch rechtssicher zu führen. So hat es Sachsen-Anhalts Justizministerin Franziska Weidinger erklärt. Und das heißt auch, jeder Nebenkläger hat das Recht auf einen Platz im Gerichtssaal, wenn er denn persönlich teilnehmen möchte. Hier stehen also die Opfer im Vordergrund, nicht der Täter. Dafür muss der Raum dann auch groß genug sein und entsprechende Gebäude, die auch die Sicherheitsstandards erfüllen, die hat man in Sachsen-Anhalt ansonsten einfach nicht.
Der Prozess gilt als einer der größten, den es in Deutschland je gab. Engin hat uns erklärt, wer die fast 180 bisher zugelassenen Nebenkläger sind und was die verschiedenen Beteiligten von dem Prozess erwarten.
Die Nebenkläger, das sind Opfer des Anschlags. Sie alle wurden bei der Anklageverlesung am ersten Prozesstag namentlich genannt. Und dabei wurde auch detailliert beschrieben, wie sie sich ihre Verletzungen am 20. Dezember zugezogen haben. Jemand wurde zum Beispiel unter dem Auto von Taleb Ahmed geschleift und lebensgefährlich verletzt. Andere konnten jemand anderen noch rechtzeitig aus dem Fahrtweg schubsen, wurden dann aber selbst erfasst. Das sind alles Schicksale, die auf dramatische Weise deutlich machen, welche körperlichen und seelischen Schäden Taleb A. den Menschen hier zugefügt hat. Was sich die Opfer vom Prozess erwarten, das können sie wohl alle nur für sich selbst beantworten. Und das wird die unterschiedlichsten Gründe haben. Im Gerichtssaal selbst und damit in einem Raum mit dem Täter waren bislang nur ein paar Dutzend der Opfer. Und man sieht ihn an, wie schwer es ihnen teilweise fällt, den wirren Begründungen und Schuldzuweisungen von Taleb A. zuzuhören.
Die Frage, die jeder und ich bei so Anschlägen ja immer hat, ist, warum wurde das nicht verhindert? Dafür gibt es seit 10 Monaten eine Untersuchungskommission des Landtages. Warum ist die Aufarbeitung wichtig und was hat sie gebracht?
Ergebnisse im Sinne von Veränderungen hat der Parlamentarische Untersuchungsausschuss im Landtag noch nicht hervorgebracht. Wichtig ist er dennoch, denn er führt Missstände zutage, die die Tat von Taleb A. begünstigt haben. Zum Beispiel wird das Sicherheitskonzept des Weihnachtsmarktes von den Abgeordneten genau unter die Lupe genommen. Und es zeigt sich, hier sind wohl Fehler passiert. Besonders die Platzierung der Betonblöcke rund um den Weihnachtsmarkt ist dabei ein Thema, weil nicht ganz klar war und ist, wer denn nun dafür verantwortlich war, dass die an den richtigen Stellen und im richtigen Abstand zueinander stehen. Letztlich hat Taleb A. genau das ausgenutzt und es auch so im Prozess bereits gesagt, nämlich, dass er beim Auskundschaften seines Anschlagsziels festgestellt hat, dass der Weihnachtsmarkt ungeschützt ist. Trotzdem ist wichtig zu betonen, ja, es gab wohl Mängel beim Schutz des Weihnachtsmarktes. Die Schuld an dieser schrecklichen Tat und dem daraus erfolgten Leid trägt aber nur einer und das ist Taleb A.
Die Frage, wie solche Anschläge verhindert werden können, ist ja jetzt sehr aktuell. Während der Prozess lief, gab es Streit um den Weihnachtsmarkt zwischen Landesamt und Stadt. Zwischendurch war nicht mal klar, ob der Weihnachtsmarkt überhaupt stattfinden kann, weil ein Landesamt das Sicherheitskonzept nicht gebilligt hat. Das hat sich scheinbar jetzt geklärt und es sieht gut aus für den Weihnachtsmarkt in Magdeburg.
Leute, ich habe auch meine eigene Rubrik bekommen. Jetzt geht's um Politik und Popkultur. XOXO. Sissy. The summer I turned pretty, Sommer ist vorbei und wir gehen direkt rein in den Maxton Hall Herbst, denn am 7.11., also letzten Freitag, startete die zweite Staffel von der Buchadaption Save You von Mona Carsten. Falls ihr die erste Staffel Maxton Hall verpasst habt oder einfach nicht gesehen habt, eine kleine Zusammenfassung und Spoiler. Die Serie spielt in England und begleitet die Arme, sie hat immerhin einen Garten und ein Haus, aber super ehrgeizige Ruby Bells, die mittels Stipendium auf das Elite-College Maxton Hall geht. Dort lernt sie James Beaufort kennen, ein superreicher, privilegierter Bad Boy. Die beiden sind aus unterschiedlichen Welten, weil Klassenunterschiede. Erst sind sie verfeindet, aber dann entsteht in klassischer Enemies-to-Lover-Trope eine intensive Liebesgeschichte zwischen ziemlich klar verteilten Rollen. Welche das sind, darauf gehen wir gleich nochmal ein. Bleiben wir aber nochmal kurz bei der Serie. Die hat einen weltweiten Erfolg. Also mal als Hausnummer. Amazon spricht von der ersten Staffel als erfolgreichste nicht englischsprachige Prime-Video-Serie 2024. Kurz nach Release war Maxton Hall weltweit die beliebteste Serie auf Prime in über 120 Regionen, Platz 1 in den Prime-Seriencharts. Und das ist für eine deutsche Serie ziemlich krass. Das Ding ist, um Young Adult Romance gibt schon länger einen krassen Hype. Wer auf TikTok den Hashtag BookTok folgt, kennt wahrscheinlich schon längst Bücher wie Save Me, Fourth Wing oder die Bücher von Colleen Hoover. Und auch der deutsche Buchhandel spürt, dass das Genre beliebt ist. Viele Buchhändler berichten, dass solche Bücher sich gut verkaufen und New Adult spielt sogar auf der berühmten Frankfurter Buchmesse eine Rolle, seit 2024 sogar mit eigener Bühne. Wenn der Hype an euch vorbeigegangen ist, New Adult Stories klingen oft so.
It's about a prince and trying to find a wife for him, so girls from all over the country can apply. And there's one girl that also tries to escape poverty and applies. And the whole series was so wholesome and I absolutely loved it.
At 20 years old, the children of the rebels are required to enter the Riders Quadrant at Basquiat War College.
He like wants, he kidnaps her and wants to kill her dad.
Every good romance.
Klingt vielleicht messy, aber meist geht es um junge ProtagonistInnen, um Liebe, ums Erwachsenwerden und um Sex, denn es wird auch schon ganz schön spicy. Der Plot ist dann oft so. Eine junge Frau trifft einen jungen Mann. Meistens ist das einer, der super attraktiv und manchmal auch noch echt reich ist. Und oft spielt es noch eine große Rolle, dass beide sehr, sehr unterschiedlich sind, weil sie zu verschiedenen gesellschaftlichen Schichten gehören, wie zum Beispiel in Maxton Hall, oder weil eine Fantasy-Welt zwischen ihnen steht. Also zum Beispiel die Welt der Vampire versus die Welt der Sterblichen. Für die Millennials und Zillennials unter euch kommt euch vielleicht bekannt vor aus Twilight. Eine Filmreihe, von der ich uneingeschränkt Fan bin. Warum sind solche Stories so beliebt? Das haben wir Emma vom Funkformat Amazing gefragt und sie sagt Folgendes.
Ich habe das Gefühl, dass wir uns einfach alle irgendwie nach emotionaler Sicherheit und Eskapismus sehen. Ich glaube, viele Menschen aktuell fühlen sich überfordert von der Welt, haben das Gefühl, so Jobsicherheit existiert nicht mehr, Inflation, es ist alles viel zu teuer geworden. Dazu dann noch die weltpolitische Lage und Anstieg von rechtskonservativen Weltbildern. Ich glaube, wir alle fühlen uns überfordert und sehen uns nach emotionaler Sicherheit und Halt und eben auch nach einem Happy End. Und deshalb kann ich absolut nachvollziehen, dass es gerade ein so unglaublich beliebtes Genre ist.
Eine Serie wie Maxton Hall wirft in mir schon auch irgendwie die Frage auf, ist das trashy oder prägt das auch Popkultur und muss man das gesehen haben? Emma antwortet darauf Folgendes.
Ich würde sagen, beides stimmt auf jeden Fall. Also ich finde die Serie auf jeden Fall schon ein bisschen trashy. Aber ich finde, man darf auch trotzdem nicht vernachlässigen, wie erfolgreich diese Serie war und ist. Und ich meine, das sagt ja auch schon was aus, ob eine Serie gerade die Serienlandschaft prägt oder nicht. Und es war halt einfach bei der ersten Staffel die erfolgreichste Serie bei Amazon Prime Video in dem Jahr. Und ich glaube, die Serie kommt aus zwei Gründen besonders gut an. Zum einen, James Beaufort als Figur funktioniert halt einfach extrem gut. Er fällt halt voll in dieses Genre des Poor Little Rich Boy, also ein Dude, der hot und beliebt und irgendwie reich ist und gleichzeitig aber super unglücklich und den Erwartungen seiner Eltern nicht gerecht werden kann. Und genau dieser Trope vom Poor Little Rich Boy, den gibt es halt schon seit Ewigkeiten, also in Büchern wie The Great Gatsby oder Das Bildnis des Dorian Gray. Diese Figur taucht immer wieder auf und ich glaube, viele Menschen finden es einfach interessant, wenn es diesen unerreichbaren Charakter gibt, den du dann aber knacken kannst.
Viele Stories aus dem Genre Romance basieren auf altbewährten Erzählmustern. Auf den ersten Blick relativ seicht und ein bisschen erwartbar. Emma sagt, mag zwar sein, aber das gab's schon immer.
Ich meine, wenn man sich Sachen wie Romeo und Julia oder Jane Eyre, Stolz und Vorurteil, Sturmhöhe, da sind diese Tropes halt auch schon voll präsent. Vor allem Enemies to Lovers war damals ja auch schon so ein Riesending.
Vielen, vielen Dank, Emma. Ich glaube, Maxton Hall ist eine Serie. Man schaut das und hat direkt eine Meinung. Online sehe ich gerade so drei Main Reactions. Erstens, mega emotional, krasse Staffel. Das sind Maxton Hall-Fans. Dann gibt es Nummer zwei, es ist cringe, aber es ist so ein guilty pleasure. Und Nummer drei, es ist cringe und bei Gott die schlechteste Serie überhaupt. Ich würde sagen, ich bin so zwischen zwei und drei. Und um das vorwegzunehmen, es ist leider nichts Neues, dass Popkultur, die eben vor allem junge Teenie-Mädchen ansprechen soll, von einigen Männern, aber auch Frauen erstmal abgewertet wird. Das ist halt misogyn, also frauenfeindlich und nicht so hilfreich für eine Diskussion um die Serie. Wenn weiblich kodierte Interessen systematisch abgewertet werden, sprechen KulturwissenschaftlerInnen von Misogynie. Und zeitgleich, ich finde, es gibt viel Kritik, die sau legitim ist an der Serie. Deswegen, Adrian, was denkst du dazu? Du hast ja mal reingeschaut.
Genau, ja, mein Tag hat auch nur 24 Stunden, aber die habe ich weise investiert und tatsächlich mal reingespitzelt in die zweite Staffel. Ich wollte direkt zum interessanten Part kommen, deswegen habe ich die erste einfach mal geskippt, so frei war ich. Ich persönlich muss sagen, ich sehe den Entertainment-Faktor, ja, es wirkt total geskriptet, also im Sinne von, es kommt Dialog auf Dialog auf Dialog, aber ja, ansonsten ist es nicht so deep und ich muss auch sagen, nicht jede Kritik an einer Serie, die weiblich gecodet ist, würde ich direkt als Misogynie auslegen. In meinem Fall ist das beispielsweise auch nicht so. Feiere ich die Serie, es ist mir relativ egal so. Es ist nicht so deep für mich, aber ja, ich habe da wirklich gegen niemanden was, der die guckt und kann mich mit denen sicherlich auch sonst anfreunden. Ja.
Ich glaube voll, also ne, jeder kann ja gucken, was er, sie, say irgendwie schauen möchte. Aber ich finde, es ist total that deep, weil Emma hat auch gesagt, und den Punkt checke ich total, die Welt ist gerade für viele junge Menschen ziemlich scary. Viele junge Leute haben Zukunftsangst. Und natürlich, wenn man eine Trope hat, wo man weiß, man bekommt am Ende genau das, was einem am Anfang versprochen wird, dann gibt es Ruhe und man kann das total entspannt schauen. Aber ich finde es schwierig, dass uns so sehr konservative Rollenbilder als sau modern vermarktet wird. Eure Meinung würde uns interessieren. Schreibt es in die Kommentare.
Ey, kennt ihr diese Memes mit diesem In this economy und dann kommt so etwas, was man sich nicht leisten kann oder etwas, was man sich trotz der instabilen wirtschaftlichen Lage im eigenen Geldbeutel gönnt? Beispielsweise so der Daily Iced Matcha Latte. Das ist natürlich ein Must-Have, ein Essential für jeden performative Male, wie ich, würden böse Zungen behaupten. Also unsere Generation macht mal wieder Witze über Broke sein, keinen Job haben und nicht so richtig Plan haben, wie es weitergeht in this economy.
Can you even release your inhibitions and feel the rain on your skin in this economy?
In this economy? Boy, get the hell out of here, boy. Come look at mine.
Diese Economy, this Economy, das ist eine, die irgendwie abkackt. Löhne steigen kaum, Mieten und Preise dafür umso mehr und Jobs scheinen auch knapper zu werden. Über den Arbeitsmarkt haben wir vor ein paar Wochen schon mal gesondert berichtet und klar, die Videos sind jetzt vor allem aus den USA, aber schwächelnde Wirtschaft haben wir auch hier in Deutschland. Die Lage ist ernst. So beschreibt Bundeswirtschaftsministerin Katharina Reiche von der CDU in einer Rede die deutsche Wirtschaft. Sie hat diese Woche Schlagzeilen damit gemacht, dass sie Reformen in der Wirtschaftspolitik will. Zum Beispiel weniger staatliche Kontrolle und eine längere Lebensarbeitszeit. Reiche ist nicht die einzige, die sich um die Wirtschaft sorgt. Die Wirtschaftslage ist eines der wichtigsten Probleme für Menschen in Deutschland. Das zeigt eine aktuelle Umfrage der Forschungsgruppe Wahlen für das ZDF Politbarometer. Untersuchungen zeigen außerdem, viele Menschen in Deutschland können es sich nicht leisten, Rücklagen zu bilden oder haben Angst, dass sie ihren Lebensstandard in Zukunft nicht halten können. Aber warum ist die Lage eigentlich so ernst? Deutschlands Wirtschaft stagniert. Das Statistische Bundesamt errechnet regelmäßig das Bruttoinlandsprodukt, eine Kennzahl für die Wirtschaftsleistung. Und das ist im dritten Quartal 2025 um 0% gewachsen im Vergleich zum Vorquartal. Der Wirtschaft geht es schon länger schlecht. Das spüren wir privat, zum Beispiel an steigenden Preisen und Unternehmen an steigenden Kosten und sinkenden Aufträgen. Was also können Katharina Reiche und die Bundesregierung gegen this economy machen? Darüber habe ich mit Melanie Böff gesprochen. Sie ist Wirtschaftsjournalistin und unter anderem in der ARD-Finanzredaktion und trotzdem total cool. Das ist nur ein Spaß.
Ich finde es ganz lustig.
Oh, wow. Die Wirtschaft in Deutschland 2025 ist so gut wie gar nicht gewachsen. Im dritten Quartal lag das Wirtschaftswachstum bei 0%. Wie misst man Wirtschaftswachstum überhaupt und was sagt das wirklich darüber aus, wie es denn der Wirtschaft geht, Melanie?
Ja, also gemessen wird ja das Wirtschaftswachstum über das Bruttoinlandsprodukt, das BIP, das hat man vielleicht schon mal gehört. Und das zeigt ja einfach, ob Deutschland im Vergleich zum Vorjahr ist das meistens tatsächlich mehr Waren, aber auch Dienstleistungen produziert hat, weil die Preise dann eben auch rausgerechnet werden, also die Inflation. Also es geht darum, sind wir wirklich als Wirtschaft gewachsen oder halt nicht? Und das zeigt ja am Ende das Bruttoinlandsprodukt an. Und da sieht es ja gerade in Deutschland nicht so gut aus. Also das Bruttoinlandsprodukt, das tritt ja auf der Stelle. Also wir haben kein Wachstum und auch so für die Zukunft sieht es natürlich gerade nicht so gut aus.
Schon im Wahlkampf war die deutsche Wirtschaft ein wichtiges Thema. Merz hat von Wirtschaftswachstum gesprochen. Was sind denn aktuell da die Baustellen?
Ja, weiß ich nicht. Wie lange Zeit hast du, Adrian?
Ich nehme gerne Zeit, jetzt wo ich schon mal da bin. Also.
Weil ehrlicherweise, die Baustellen, die sind richtig viele in Deutschland. Also ich fange einfach mal an, das aufzudröseln. Du stoppst mich, wenn es zu viel wird. Aber also wir haben zu wenig Nachfrage. Heißt, die Leute, aber auch Unternehmen, die kaufen zu wenig ein. Da kommen ja auch die Zölle von Donald Trump dazu. Die schwächen das Ganze nochmal. Ja. Wir merken es aber auch bei uns Verbraucherinnen und Verbraucher. Wir sparen im Moment lieber unser Geld, statt irgendwie Fettkohle auszugeben. Klar, jetzt kommen wieder hier Black Friday und was nicht alles, aber in der Gesamtschau sieht man einfach, die Leute haben bisschen Angst, sie wissen nicht, wie es weitergeht und dementsprechend halten sie ihr Geld zusammen, statt groß auszugeben. Das ist so ein bisschen die eine Seite. Dann haben wir aber viele Probleme auch bei Unternehmen und in der Wirtschaft selbst. Also in Deutschland ist zum Beispiel Energie, also Strom, im Vergleich sehr, sehr teuer. Das heißt, es macht es auch für Unternehmen teurer, hier zu lange Dinge zu produzieren. Ja, und dann haben wir auch die Entwicklung, Unternehmen investieren eben auch zu wenig. Heißt, sie stecken auch zu wenig Geld in Zukunftsprojekte. Und weil einfach die Unsicherheit so groß ist. Wir sehen es ja an allen Ecken und Enden. Und ja, dann kommen natürlich auch nochmal so große Veränderungen drauf, die Unternehmen vor Herausforderungen stellen, so Stichwort Klimaschutz, ne? Also Transformation, dieser Umbau von zum Beispiel Verbrennerautos hin zu Elektroautos, das sind einfach super große Veränderungen, die halt eben alle vor ja, eine große Hürde irgendwie stellen.
Aber jetzt mal im Ernst, mal Butter bei die Fische, müssen wir uns wirklich Sorgen um unsere Arbeitsplätze machen oder wie genau betrifft uns das denn jetzt?
Ja, also ich würde sagen, es kommt drauf an, denn die Arbeitslosigkeit, die steigt tatsächlich nur leicht, also da sehen wir jetzt noch nicht die große Krise, aber gerade junge Leute, die die Uni gerade beendet haben zum Beispiel, die haben es gerade super schwer, einen neuen Job zu finden. Also es gibt zum Teil einfach sehr wenig offene Stellen, auch gerade so Trainee-Stellen, die man ja so nach dem Uni-Abschluss manchmal auch irgendwie haben will. So. Davon gibt es einfach super wenig. Aha. Unternehmen stellen weniger Leute ein, generell. Dann haben wir aber so ein bisschen auch so ein bisschen, ja, die Krux, sage ich mal. Auf der einen Seite fehlen ja Fachkräfte, hat man auch immer mal wieder gehört. Fachkräfte gibt es zu wenig in Deutschland. Auf der anderen Seite finden dann aber Leute eben auch keinen Job. Das ist so ein bisschen eine komische Gemengelage, weil da häufig nicht die richtigen Leute mit den richtigen Unternehmen quasi zusammenfinden. Das macht es dann am Ende schwer. Und was man vielleicht auch schon häufig so in den Nachrichten gehört hat, große Unternehmen, gerade in der Industrie, die fahren krasse Sparprogramme. Also da werden viele Menschen entlassen, beziehungsweise in naher Zukunft sollen da Stellen gestrichen werden. Und das, sagen Wirtschaftsforscher auch, könnte eben nächstes Jahr nochmal mehr werden.
Okay, gerade das nach der Uni keinen Job finden, finde ich ein bisschen beängstigend, weil bei mir ist es dann langsam auch so weit, dass ich fertig bin mit der Uni und naja, dann möchte ich auch nicht da sitzen. Die Bundesregierung hat diesen Herbst schon einige Maßnahmen angekündigt, um die Wirtschaftswende zu bringen. Weniger Steuern für Unternehmen, Investitionsanreize, Entlastungen bei den Energiekosten. Wie bewertest du das denn? Wird die Regierung die Wirtschaft denn so retten?
Ja, ob sie das so retten wird, da sind sich tatsächlich auch viele so Wirtschaftsforscher sehr uneinig. Und die Kritik ist einfach da, dass dieses Geld, was die Bundesregierung jetzt da investieren will, in Infrastruktur, heißt in Straßen, in Schienen, in Brücken und so weiter, aber auch natürlich in Klimaschutzprojekte, dass das irgendwie nicht so richtig immer da ankommt, wofür es eigentlich gedacht ist. Das kritisiert viele. Dementsprechend ist so ein bisschen die Frage, wird das am Ende wirklich den großen Wurf bringen, also die Wirtschaft retten? Na, ich bin mir da eher unsicher, weil in Deutschland krankt es einfach so an dem Grundsätzlichen. Weißt du, wir müssen ans Eingemachte hier ran. Wir haben viel Bürokratie, super viele Vorschriften, Berichtspflichten und so weiter. Super behäbig, Digitalisierung. Also das sind alles so Themen, die sind sehr grundsätzlich hierzulande und dementsprechend, ja, ich bin da eher ein bisschen skeptisch.
Okay, vielen Dank, Melanie.
Sehr gerne, danke dir.
Eine Sache, die mich in der nächsten Zeit weiterhin beschäftigen wird, ist der Fall um den 21-jährigen Lorenz A. Er wurde dieses Jahr am 21. April in Oldenburg von einem Polizisten erschossen. Von den Kugeln wurde er am Oberkörper, Hüfte und Kopf getroffen, jeweils von hinten. Sein Tod sorgte für bundesweite Proteste und Empörung. Jetzt hat die Staatsanwaltschaft in Oldenburg diesen Polizisten wegen fahrlässiger Tötung angeklagt. Ursprünglich wurde wegen Totschlag ermittelt, ein deutlich schwererer Vorwurf, der Vorsatz voraussetzt. Die Staatsanwaltschaft geht inzwischen jedoch davon aus, dass der Polizist glaubte, Lorenz sei bewaffnet gewesen und wolle ihn angreifen. Deshalb sieht sie keinen Vorsatz, sondern spricht von fahrlässiger Tötung. Die Initiative Gerechtigkeit für Lorenz kritisiert diese Entscheidung. Der Journalist Hubi Koch hat sich in seinem Film Polizeigewalt, kein Freund, kein Helfer, Lorenz und die Einzelfälle intensiv mit dem Fall Lorenz A. beschäftigt. Hier eine kleine Videobotschaft von Hubi, warum ihm diese Recherche so wichtig ist.
Jo, als Lorenz A., dieser junge Mann, in Oldenburg erschossen wurde, da war mir eigentlich relativ schnell klar, dass ich einen Film dazu machen will und dass ich keinen Film über ihn als Person machen will, sondern über die strukturelle Komponente dahinter, was dieser diese tödlichen Schüsse der Polizei bedeuten. Deswegen habe ich mir 5 andere Fälle von tödlicher Polizeigewalt angeguckt, um zu zeigen, dass das eben kein Einzelfall ist, sondern eine strukturelle Komponente hat. Und in dem Film geht es nicht nur darum, dass Angehörige, Hinterbliebene und Zeugen sprechen, die wenig gehört werden in den Medien, sondern auch Whistleblower kommen zu Wort aus dem Inneren der Polizei und die berichten im Grunde Erschreckendes und zeigen ganz deutlich, dass es eben ein strukturelles Polizeiproblem gibt, was man auch in der Deutlichkeit adressieren muss. Das tue ich in diesem Film, Kein Freund, kein Helfer, Lorenz und die Einzelfälle, umsonst auf YouTube, crowdfinanziert, unabhängig. Zieht euch die Scheiße rein.
Danke, Hubi.
Studi-Hex mit Adrian. Adrian. Leute, da bin ich wieder und heute geht es um passives Einkommen in der Kneipe eures Vertrauens generieren. Und wenn wir schon mal beim Thema sind, Sissi, was befindet sich in deiner Hemdtasche da? Ist das Geld?
Oh mein Gott, ein 10-Euro-Schein. Wie ist der denn hier gekommen?
Das weiß nur Gott und ich heute mit meinen Studientipps. Liebe Freunde, die Nächte werden länger, die Tage werden kürzer und da rät sich nur eins, um damit klarzukommen. Ab in die Kneipe. Der simple Student denkt natürlich, man verlasse die Kneipe seines Vertrauens mit weniger Geld, als dass man sie betrat. Aber das ist ein grober Trugschluss und genau, wo mein heutiger Tipp ansetzt. Im hessischen Gelnhausen trug ein junger Mann ein Hemd in der lokalen Schenke. Er kaufte sich an der Bar 2 Bier und als er dann den Heimweg antrat, gab es kein böses Erwachen. In seiner Hemdtasche befand sich einfach so ein hoher dreistelliger Eurobetrag. Er meldete diesen Fund der Polizei. Und wer dachte, warum hat er das nicht einfach behalten, kriegt jetzt die Antwort. Als Jurastudent eures Vertrauens kann ich euch sagen, dass es sich nicht um einen Schenkungsvertrag handelt, denn der junge Mann nahm das Schenkungsangebot seiner Schilderung zufolge nicht an. Und weiterhin ist die schenkende Partei unbekannt. Dadurch besteht also kein Anspruch aus Schenkungsvertrag, Vergleich mit § 516 BGB. Aber es handelt sich um einen Fund, der nach 965 BGB angezeigt werden muss. Meldet sich innerhalb von 6 Monaten daraufhin kein Eigentümer, kann der Finder nach 973 BGB Eigentümer des Geldes werden. Als Pfennigfuchser, liebe Freunde, gebe ich euch noch einen kleinen anderen Tipp. Und zwar, offenbar sind Hemden das Fashion-Must-Have des Winters. Und meidet nicht die Bar. Und wenn ihr es komplett übertreiben wollt, also ganz, ganz, ganz viel Geld, dann kommt noch mit einer Cargo-Hose und mit einem Jutebeutel und mit einer Umhängetasche. Denn desto mehr Taschen, desto mehr Geldmöglichkeiten. Und ich habe... Oh, was habe ich hier? Oh, was ist da in meiner Tasche? Oh mein Gott. Ganz viel Geld aus dem Ausland, was wahrscheinlich weniger als 10 Euro wert ist. Aber es ist extrem viel Geld, liebe Freunde. Also, vertraut Adrians Studientipps und geht mit Hemdtaschen in die Bar. Und am Ende noch der Hinweis, Alkohol ist giftig und Sorgen kann man nicht in der Bar ertränken.
Okay, Leute, wir sind durch. Es war ein sehr wilder, intensiver Mix diese Woche. Ich freue mich, dass wir es geschafft haben.
Ja, es war mir eine große Freude. Es war mir ein inneres Blumenpflücken, wie immer. 6-7.
Hört doch noch unsere Sonderfolge Male Loneliness Epidemic. Die kam diese Woche auch online, wenn ihr direkt Bock auf mehr die Woche habt.
Bis dann. Tschüss.
Die Woche. Der Funk-Podcast über was die Woche wichtig war.
Hi Freunde, wir sind Dominik und Kevin vom Edeltalk und wir haben von Funk die Möglichkeit bekommen, hier unseren Podcast zu bewerben. Aber da haben wir gar keinen Bock drauf, deswegen wird Dominik jetzt einen kleinen Vortrag halten über die Fruchtfliege auf Schwäbisch.
Ah, herzlich willkommen, also es geht los. Das Gehirn von einer Fruchtfliege besteht aus ca. 100.000 Nervenzellen. Ganz schön viel. Eine geringe Zahl im Vergleich zum menschlichen Gehirn mit rund 86 Milliarden Neuronen. Jesus Maria.
Wenn euch das Thema Funkfliege noch mehr interessiert, habe ich schlechte Neuigkeiten, weil wir reden da im Podcast wirklich nie drüber. Wir reden aber über andere lustige und spannende Themen. Jeden Sonntag 18 Uhr, überall, wo es Podcasts gibt. Schaltet doch gerne mal ein. Versprochen, wir sind wirklich lustig.
Wirklich, bitte. Schaltet bitte rein. Wirklich, bitte. Die Mieten werden immer höher. Tschüss.